Unser Thema heute: Schätze hinter seelischem Schmerz entdecken. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich und da wir noch in der Osteroktav sind, begrüße ich Sie alle mit einem frohen Ostern. In diesen Tagen sind wir ja schon ganz auf Auferstehung und Freude gestimmt. Es liegt geradezu in der Luft, vor allem wenn man die vergangenen Feiertage intensiv durchlebt hat. Und da wird es sicher manchen unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, geben, der in der einen oder anderen Weise gerade das erlebt, worüber wir in dieser Sendung sprechen wollen, nämlich eine Art Auferstehung inmitten von inneren seelischen Schmerzen. Auferstehung hat ja auch mit einem Aufstehen, mit sich erheben und wieder gehen können zu tun. Die Osterzeit ist dafür, das ist die Erfahrung, eine besondere Gnadenzeit. Aber sie ist auch kein Hokuspokus, sondern diese Auferstehung erfordert auch unser Wollen und Mittun. So wollen wir in dieser Sendung sehen, wie wir die Schätze hinter seelischem Schmerz entdecken können. Und dafür begrüße ich ganz herzlich Walter Nitsche, zugeschaltet aus Birkenfeld. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, grüß Gott.
Herr Nitsche, Sie gehören zu den Referenten der allerersten Jahre von Radio Horeb. Ich muss nicht allzu viel über Sie sagen, glaube ich. Nur vielleicht, dass Sie seit vielen Jahren in der Seelsorge tätig sind, in der Partnerberatung und in der Ausbildung von Seelsorgern. Sie sind Seelsorge-Ausbildungsleiter der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater und des Schulungszentrums für ganzheitliche Seelsorge in Karlsbad. Sie sind verheiratet, haben 4 mittlerweile erwachsene Kinder, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Herr Nitsche, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Schätze hinter seelischem Schmerz entdecken. Seelischer Schmerz kann einen Menschen ja genauso außer Gefecht setzen wie körperlicher Schmerz. Man kann depressiv sein, kommt morgens kaum aus dem Bett oder kann nachts nicht schlafen. Da gibt es viele Weisen, wie sich das ausdrückt. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sind sich vielleicht gar nicht wirklich dessen bewusst, dass sie unter den Folgen von seelischen Schmerzen leiden. Wie drückt sich so etwas aus? Was sind da die Symptome?
Seelischer Schmerz, wenn er nicht verarbeitet ist, stellt tatsächlich Blockaden dar. Also nicht nur zu unseren Begabungen, Potenzialen, sondern ist auch Grund für zahlreiche Süchte. Wir dürfen aber da nicht nur an stoffliche, sondern vor allem auch nicht stoffliche Art denken. Wie viele Christen flüchten sich in Arbeit, Workaholik, so eine Sucht. Und oftmals Motivation, nicht den Auftrag von Gott, sondern um Schmerz zu vermeiden. Zerstreuungsdruck. Oder man könnte auch sagen, es drückt sich nebst seelischen Störungssymptomen wie Depressionen und so weiter, kann sich's auch ausdrücken, einfach indem, dass man das Gefühl hat, ich funktioniere, statt zu leben. Es führt oft bei Erwachsenen zu einem kindischen Verhalten. Im Gegensatz zum Kindlichen, was Gott selbst uns ins Herz gelegt hat, das auch dieses verletzte Kindliche wird dann kindisch. Also die Symptome können sehr mannigfaltig sein. Und Ursache ist an sich nicht der seelische Schmerz, sondern der unverarbeitete seelische Schmerz.
Also es ist ein Unterschied, ob wir einen Schmerz verdrängen und er dann in unserem Unterbewussten weiter wirkt als eine dann negative Kraft.
Ja, genau. Sie haben in Ihren Eingangsworten das so schön gesagt, Schmerz ist ja unangenehm. Und gerade wenn wir in der Karwoche das unsere Erinnerung gerufen hat, was Jesus Christus selbst durchlitten hat. Wichtig ist ja da, dass wir nicht dabei stehen bleiben. Es kam zur Auferstehung. Und so, wie auch der Titel unserer Radiosendung heißt, geht es darum, dass wir durch den Schmerz durchgehen. Nur dann können wir Schätze auch entdecken.
Das klingt so, als würde dann eben der seelische Schmerz, der für uns eine an sich erstmal negative Erfahrung ist, dann verwandelt werden können in etwas Lichtvolles, Positives.
Ja, denn gerade wenn man auch denkt, verdrängte Ängste beeinflussen, wie seelische Schmerze auch jegliche seelisch intimen Beziehungen. Sie verschließen uns auch vor der Liebe zu Gott und zu anderen. Und mit Jesus dann durch Ängste hindurchzugehen, durch den Schmerz hindurchzugehen, wie man das machen, werden wir ja in der Radiosendung jetzt noch dazu kommen, gibt mal Mitgefühl und Verständnis für uns selbst. Und dadurch lassen sich Schmerz und Ängste erfühlen, erkennen, annehmen und auch loslassen und macht uns frei, um dann wirklich diese Schätze zu entdecken, die sich hinter jeglichem seelischen Schmerz verstecken.
Ich denke, das macht vielleicht manchen neugierig, sehnsüchtig, was Sie jetzt gesagt haben. Kommen wir aber zunächst mal zu dem Anfang, den Ursachen von so seelischem Schmerz. Was könnte es denn da für Ursachen geben?
Seelischen Schmerz sind grundsätzlich ist grundsätzlich Folge von Verletzungen. Und wenn ich von Verletzungen spreche, von seelischen Verletzungen, dann meine ich nicht nur aktive, wie zum Beispiel, man wurde von Freunden verraten oder fallen gelassen, einfach seelisch verletzt, sondern es geht auch um Defizit, um Mangel. Ich denke da an das pubertierende Mädchen, das jetzt 14 Jahre alt wird, und da ist kein väterlicher Arm, der sich um sie legt, um es legt und sagt, ach, ich bin so stolz auf dich, meine Prinzessin. Wenn das fehlt, das ist ein Defizit, das gehört eigentlich auch zu seelischen Verletzungen. Also man könnte auch hier von ganz verschiedenen Ursachen reden, also Enttäuschungen, Verletzungen von anderen, aber auch Mangel an Liebe, Zuwendung, Aufmerksamkeit beim Heranwachsen. Wenn ein Mensch selbst auch keinen liebevollen Umgang hat mit Gott, dann entsteht ein existenzieller Schmerz in der Seele. Oder ich habe ein fehlgeprägtes Gottesbild von einem sadistischen Gott. Das gibt seelischen Schmerz. Und schließlich möchte ich auch noch erwähnen, was heute sehr praktiziert wird, körperliche Intimität ohne seelische Intimität, ob jetzt innerhalb oder außerhalb der Ehe, ist immer eine seelische Verletzung. Also da denken manche, ja gut, wenn ich verheiratet bin, dann gibt es ja da keine Verletzungen. Nee, stimmt nicht. Es muss immer eine seelische Intimität vorhanden sein. So hat sich Gott das gedacht. Und körperliche Sexualität zu pflegen ohne seelische Intimität ist auch so eine Verletzung. Also man sieht, die Ursachen sind da auch vielfältig. Man könnte sie auf einen Punkt bringen. Seelische Verletzungen, wie wenn so Stachel in unsere Seele gedrückt worden wären.
Das klingt so, als ließe sich das nicht wirklich ganz vermeiden. Also man kann es zumindest nicht aus eigener Kraft vermeiden. Man kann Schmerz im Endeffekt dann nur annehmen.
Ja, das wäre auch eine biblische Sicht, dass wir ja in einer gefallenen Welt leben. Und in dieser gefallenen Welt, wo die Heilige Schrift selbst sagt, der Fürst dieser Welt ist Satan, da gibt es Schmerz und Leid. Und das ist nicht eine Erfindung Gottes, sondern in seinem Reich heißt es ja, da wird es keinen Schmerz und keine Tränen geben. Er wird abwischen alle Tränen in unseren Augen. Aber es ist eine Erfindung des Diabolos, des Gegenspielers. Und damit haben wir zu tun. Und weil der Mensch sich ja auf diese Seite gestellt hat, wird das Gott auf dieser Erde zulassen, bis mal, quasi wie im Himmel sind, da gibt es keinen Schmerz mehr. Und in der Genialität Gottes ist dann auch das aber begründet, dass all der Schmerz, all dieses Leid, das hier geschieht auf dieser Welt, das eine Erfindung des Diabolos ist. Und Gott nimmt das und sagt, und ich bin größer, ich bin genialer, ich bin wunderbar und macht dann das Beste draus, nämlich ich lasse euch Schätze hinterm Schmerz entdecken.
Sie haben es eben schon eingangs angerissen, dass der Schmerz, der nicht verarbeitet ist, den wir nicht angehen, auch mit Gottes Hilfe, dass der dazu führt, dass wir ihn verdrängen und dass er dann im Unterbewussten in uns arbeitet. Was löst das dann aus?
Neben den bereits erwähnten zahlreichen Blockaden in zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich zum Beispiel ausdrücken, dass ich seelisch mit einem anderen nicht wirklich vertraut werden kann, also intim werden kann, weil immer Ängste da sind. Ich kann mich nicht öffnen, sonst bekomme ich wieder Verletzungen. Und der Schmerz wird dann wieder größer. Ist auch eine Blockade in der Beziehung zu mir selbst, zu meiner eigenen Seele, zu meiner eigenen inneren Persönlichkeit. Ganzheitliche Seelsorge, die wir in unserer Arbeitsgemeinschaft, in unseren Seminaren auch lehren, betrifft ja gerade diesen Punkt, dass Gott will, dass wir ganz werden, dass wir sowohl liebevolle Beziehung zu ihm haben, wie auch liebevolle Beziehung zu der eigenen Seele. Und vielen gläubigen Menschen, die beten, die Kontakt haben mit Gott, Denen fehlt aber das. Sie haben keinen echten Zugang zur eigenen Seele, weil da ein unverarbeiteter Schmerz ist, der das einfach verhindert. Also wie wenn sich dann ein Teil in uns, nämlich der Verletzte, zurückgezogen hätte. Und in der Beziehung zu anderen wirkt sich das so aus, dass das Kindliche, das uns Gott ins Herz gelegt hat, durch den seelischen Schmerz, durch die seelische Verletzung kindisch wird. Und vielleicht müssen wir zuerst diese beiden Begriffe mal klären, indem wir uns einfach vorstellen, ein unbefangenes, spielendes Kind, wenn wir das uns vorstellen, mit welcher Souveränität, mit welcher Freude, mit welcher Kreativität, ja, es über eine Wiese hüpft und ein Lied singt, im Gegensatz dazu ein verletztes Kind, wie Angst und Scham da ist, wie Wut und Manipulation und Schmollen und mit dem Fuß auf die Erde stampfen und meinen, ich brauche jetzt ein Eis, schon sterbe ich, ja, und es gibt kein Morgen, nur jetzt. Das ist das Kindische. Und unverarbeitete Verletzungen führen dazu, dass wir als Erwachsene oft sehr kindisch werden. Dann manipulieren wir, dann meinen wir, wenn wir das nicht bekommen, dann sind wir sauer, dann fehlt uns das Wichtigste im Leben. Also das Gegenteil von Souveränität. Und also sowohl in Bezug auf meine eigene Seele wie in der Beziehung zu anderen hat das seine Auswirkungen. Ich war jetzt über 30 Jahre lang schon in der Eheberatung tätig. Und ich möchte sagen, die häufigsten Ursachen für belastete Ehen oder für Eheprobleme ist tatsächlich die Auswirkung unverarbeiteter Verletzungen beim Einzelnen. Ich komme so weit, dass ich sage, es braucht nie Ehetherapie, sondern immer der Einzelne mit seinen unverarbeiteten Verletzungen ist das Problem. Er reagiert kindisch, er manipuliert, er sagt, wie er zu kurz kommt, und er sieht das ja mit seinen Augen zu Recht oft, und die ganze Unzufriedenheit, und das wirkt sich also genauso in der Beziehung aus wie in der Beziehung zu mir selbst.
Das heißt, da steckt hinter irgendwie auch immer so ein bisschen Grundgefühl, ich könnte zu kurz kommen. Ich muss schauen, dass ich nicht zu kurz komme. Das ist das Gegenteil vom Vertrauen, dass ich umsorgt bin und jemand mich ganz und gar annimmt, liebt und sich ja für mich einsetzt.
Genau, und das ist so ein Zeichen des Kindischen, also des verletzten Kindlichen, das dadurch kindisch wird.
Und dann entstehen daraus Ängste. Genau, das heißt, das sind dann die Symptome, die Sie auch vorhin genannt haben, eben Angst vor Einsamkeit, Angst davor, mit jemandem sich ganz zu öffnen und so weiter.
Ja, und sogar der Schmerz der Einsamkeit selbst. Also viele leiden unter einem tiefen Einsamkeitsschmerz. Und sie meinen dann, wenn sie nicht mehr alleine sind, dann sind sie nicht mehr einsam. Das ist zum Beispiel für manche leider die Motivation, auch zu heiraten. Also ich sage das ja deshalb, weil wir haben ja vor 27 Jahren den CPD, den christlichen Partnerschaftsdienst in der Schweiz gegründet, eine Partnervermittlung nur für gläubige Menschen. Und da begegnet uns dieses Phänomen, ja, ich bin so einsam, ich brauche einen Partner, dann bin ich nicht mehr einsam. Nun sagt aber die Heilige Schrift, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und wir müssen deshalb Alleinsein von Einsamkeit unterscheiden. Es kann nämlich sein, dass dann jemand heiratet, dann ist er nicht mehr allein, aber er ist noch einsamer als vorher. Und deshalb ist es wichtig, das zu erkennen. Es gibt diesen Schmerz der Einsamkeit, der die Ursache darin hat, dass wir nicht ganz sind. Dass wir also diese Dreiheit, dass mein Bewusstsein zu meiner inneren Persönlichkeit, also zu meiner Seele und zu Gott selbst, zu Jesus Christus, zum Auferstandenen, eine liebevolle Beziehung pflegt. Wenn da ein Teil gestört ist, dann hat das zur Folge, dass ich an existenzieller tiefer Einsamkeit leide. Dann muss das ja in Ordnung gebracht werden. Und Alleinsein heißt, dass niemand um mich herum ist. Aber manchmal brauche ich das Alleinsein, um nicht einsam zu werden. Und da müssen wir einfach einen Blick auf Jesus Christus selbst richten. Er hat oft das Alleinsein gesucht, irgendwo in der Wüste, auf einem Berg, obwohl viele Leute da waren, um nicht einsam zu werden, dass er mit sich selbst und mit dem Vater eine liebevolle Beziehung pflegen konnte. Und so ist das bei uns auch. Also wir müssen erst ganz werden und oder ja, einfach als Ziel, dieses Ganzwerden kann man ja auch in der Partnerschaft gemeinsam sich unterstützen zu diesem Ganzwerden. Und dann sind wir nicht mehr einsam.
Das heißt, das klingt fast wie ein Paradox. Man muss allein sein können, um nicht mehr allein zu sein.
Ja, um nicht einsam zu sein.
Um nicht einsam zu sein, ja. Und das heißt, es klingt, das ist auch so, dass wir ansonsten dazu neigen, unsere Umwelt gnadenlos zu überfordern, weil wir von der Umwelt dann verlangen, dass sie das erfüllt, was im Endeffekt keiner von außen uns so leicht geben kann.
Ja, genau. Also wenn ich auch mit so Motivation an andere herangehe, ich habe riesengroße Erwartungen, aber wer ist schon überzeugt und sieht das objektiv richtig, dass er all meine Erwartungen erfüllen kann? Das kann doch kein Mensch. Eben, aber es kann Gott selbst, aber nicht nur, also ich will da nicht übergeistlich werden, ja. Wir sind Menschen, haben menschliche Bedürfnisse und haben menschliche Erwartungen, das ist alles okay. Es geht um die Grundlage, es geht um die Basis. Aber aus dem Ganzsein heraus, also wenn ich diese Beziehung pflege zu Gott und meiner eigenen Seele und die Blockaden dafür aus dem Weg räume, das ist der unverarbeitete Schmerz, dann komme ich ja in eine Art Souveränität und auch Überfluss. Dann macht es mir ja Freude, den anderen zu beschenken. Und was gibt es für eine bessere Basis? Beispielsweise für eine Ehe. Die Freude, einander zu beschenken. Aber wenn ein Mensch schon ausstrahlt, ich brauche jemanden, der Sinn meines Lebens ist. Ich brauche jemanden, der all meine Bedürfnisse stillt, der meine Defizite auch aus der Kindheit ausgleicht. Der strahlt schon das derart aus, dass manche davor zurückschreckt. Außer er hat dieselben Probleme und dann meinen sie fälschlicherweise, sie können im Duett die Defizite des anderen dann stillen und das geht meistens schief.
Aber nochmal auf das zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben, dass man nicht übergeistlich sein darf. Es ist schon so, dass man als Mensch also auch berechtigte Sehnsüchte hat oder die einfach einem in das Menschsein hineingelegt sind, eben das Bedürfnis, die Sehnsucht teilen zu können und so weiter. Das ist ein Schmerz, der vielleicht, wenn er nicht erfüllt wird, doch einfach bleibt. Und das ist etwas, was dann zum Leben dann einfach in diesem Moment dann doch dazugehört? Oder wie sehen Sie das?
Also ich sehe das natürlich sehr, sehr praktisch, in der Seelsorge auch. Ich möchte so sagen, also erstmal, bei den ersten Benediktinerregeln, da gibt es schon die Anweisung zur Demut. Und da gibt es schon einen schönen Hinweis, das lateinische Wort von Demut heißt Humilitas. Und da steckt das Wort Humus drin. Also die Benediktinermönche sind angeleitet worden, sei demütig, indem ihr mit beiden Beinen im Humus steht, auf dem Boden steht, auf der Erde steht. Demut heißt nicht, ich gehe mit einem zerbrochenen oder gebeugten Rücken durchs Leben, sondern Demut heißt, ich gestatte mir, Mensch zu sein, im Humus zu stehen. Wir sind nicht fertig, wir sind nicht perfekt, wir sind Mensch und die Vollkommenheit fehlt. Die ist in Gott, der in uns ist, ja, aber die erfahren wir erst im Himmel. Also und von dieser Demut will ich da ausgehen und sagen, ja, wir haben menschliche Bedürfnisse und wir haben auch Beziehungssehnsüchte. Und doch, wir nähern uns ja immer mehr dem Thema Schätze hinterm Schmerz. Wenn ich durch diesen Einsamkeitsschmerz hindurchgehe und zum Beispiel als Schatz entdecke, wie ist es ganz zu sein, ganz zu leben. Und ich erlebe von etwas von diesem Überfluss. Und dann gibt es beispielsweise doch viele Menschen, die jetzt gewollt oder nicht gewollt, jetzt nicht einsam, aber alleine sind, also ohne Partner. Und jetzt entdecken die plötzlich aus diesem Überfluss heraus Gleichgesinnte. Ich erlebe das immer wieder an unseren Seelsorgeseminaren, die ja 80% für sich selbst machen, ja. Nicht um als Seelsorger tätig zu werden, dass da dann Freundschaften entstehen. Tiefe, tiefe Freundschaften, dann sind die Leute plötzlich nicht mehr allein. Aber zuerst wurde der Einsamkeitsschmerz gelöst. Dass es zu diesem seelischen Überfluss kommen konnte, durch die Verarbeitung von Verletzungen. Und das gehört jetzt bereits, das sind bereits Beispiele von Schätzen, die es hinter dem Schmerz zu entdecken gilt. Denn für manche heißt ja, der Schmerz der Einsamkeit ist nur, wenn ich einen Ehepartner habe. Und das stimmt nicht. Wie gesagt, kann das erstmal sogar schlimmer werden. Und Gott hat noch so viel Möglichkeit, damit ich nicht allein sein muss und vor allen Dingen nicht einsam sein muss.
Ich denke, da kommen wir gleich mal dahin, welche Schritte wir gehen müssen. Wir können das in einer Radiosendung natürlich nur kurz ansprechen, das, was Sie in einem Seminar ganz intensiv dann durchschreiten, aber dass wir einzelne Schritte mal kurz angucken. Wir hören jetzt eine ganz kurze Musik, kommen dann zu den verschiedenen Schritten ganz kurz, die zu so einer Annahme von Schmerz führen können und dazu, dass wir hinter den Schmerz kommen, um dahinter die Schätze zu entdecken. Aber jetzt hören wir erstmal eine ganz kurze Musik. Schätze hinter seelischem Schmerz entdecken, das ist unser Thema heute in der Lebenshilfesendung. Unser Referent ist Walter Nitsche, Ausbildungsleiter der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Er hat selber ganz langjährige, jahrzehntelange Erfahrung in der Seelsorge. Und wir haben mit Herrn Nitsche in einem ersten Teil darüber geredet, was die Ursachen von seelischem Schmerz sein können und die Symptome, worunter Menschen dann leiden. Jetzt kommen wir langsam zu dem Auferstehungsteil in dieser Sendung, nämlich die Schritte, die wir gehen können, um hinter diesen Schmerzen, hinter diesen seelischen Schmerzen die Schätze, die verborgenen Schätze entdecken und vielleicht auch bergen zu können. Herr Nitsche, was sind da erst einmal, wenn ein Mensch sich dessen bewusst wird, dieses mein Verhalten, dass ich mich einfach meinem Partner nicht öffnen kann oder dass ich einfach unfähig bin, wirklich eine offene Beziehung einzugehen oder dass ich immer wieder in falschen Beziehungen suche, etwas, was ich nie finde und dann deshalb immer wieder enttäuscht bin. Also wenn jemand merkt, gut, da steckt jetzt wirklich doch eine tiefe seelische Verletzung dahinter. Was ist dann wichtig? Wessen muss man sich bewusst werden? Was sind so Schritte, die man anpeilen kann?
Ja. Also da sind wir bei einer ganzheitlichen biblischen Verletzungs- und Vergebungsarbeit. Klar können wir das jetzt nicht in der Radiosendung ausführlich machen, aber ich möchte 3, 4 Punkte kurz erwähnen, dass jemand eine Vorstellung hat, wie das dann praktisch aussieht. Zuerst diese Bereitschaft, ich möchte mich mit meiner Verletzung, mit meinem Schmerz überhaupt konfrontieren. Das ist kein jahrelanger Prozess, um in der Kindheit herumzustochern, ganz im Gegenteil, sondern wo die Seele angenommen sein und Vertrauen empfindet, da öffnet sich für die wichtigsten Sachen ja von selbst. Ich schließe jetzt schwere psychopathologische Gegebenheiten durch schwere Traumatisierungen mal aus. Die müssen wirklich zum Traumatherapeuten, aber die meisten Leute erleben eben Verletzungen auf einem anderen Niveau, das durch diese biblisch-ganzheitliche Verletzung und Vergebungsarbeit wirklich gelöst werden kann. Und da ist der erste Punkt eben diese Basis des Angenommenseins. Das braucht die Seele. Sonst wird sie sich nicht öffnen und uns werden die meisten Sachen auch gar nicht einfallen. Und dann, um bei dem Bild zu bleiben, der nächste Schritt wäre mal den Stachel anzuschauen. Was hat das mit mir gemacht? Was hat das mit mir gemacht, dass mein Vater nie Zeit für mich hatte, obwohl er mich liebt? Was hat das mit mir gemacht, dass meine beste Freundin mich hintergangen hat oder verraten hat? Was hat das mit mir gemacht, dass mich der Lehrer öffentlich beschämt hat? Und diesen Stachel, weil bis jetzt könnte man denken, ja gut, das macht die säkulare Psychotherapie auch, ja. Okay, aber wir Christen, muss ich sagen, haben wirklich ein Privileg, ein Vorteil, denn wir wissen, was wir jetzt mit dem Stachel tun können. Und der Prophet Jesaja sagte bereits, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für all unsere Sünden bezahlt, all unsere Schuld hat auf sich genommen und unsere Schmerzen lud er auf sich. Also genau so, wie wir Christen glauben, dass wir durch den Tod Jesu und seine Auferstehung, dass wir durch das Opfer Jesu, dass wir Vergebung unserer Sünden haben. Genauso müssen wir einen Schritt weiter gehen und nicht nur an den Sündenheiland, sondern auch an den Schmerzensmann glauben. Er hat vor 2000 Jahren nicht nur für alle Sünden und Schuld gesühnt, sondern hat auch allen Schmerz durchlitten. Und deshalb kann ich meine Stachel in seine Wunden legen. Das ist kein Psychodrück, sondern eine geistliche Tatsache. Das ist die Grundlage, damit Schmerzen mal überhaupt heilen können. Ich lege meinen Schmerz in die Wunden Jesu, sag danke, dass du sie durchlitten hast, all die Schmerzen sind jetzt bei dir. Und schließlich hat jede Verletzung auch eine Lügenbotschaft im Rucksack. Also wer dreimal einen Korb bekommt, weil er zu kompliziert sei, zum Beispiel angeblich, der glaubt es dann selbst. Also Verletzung hat immer Lügenbotschaft, du bist nicht wertvoll, du bist nicht genügend, niemand mag dich und so weiter. Und die entlarven und mit der Wahrheit des Wortes Gottes ersetzen. Und dann erst folgen die konkreten Schritte von praktizierender Vergebung. Wer vergibt ohne Verletzungsarbeit, klebt nämlich ein Heftpflaster auf eine eiternde Wunde. Und das sind so kleine Schritte. Also wenn das interessiert, es gibt ein Seminar, das Geheimnis wahrer Persönlichkeitsentfaltung. Da werden diese Schritte ganzheitlicher Verletzung und Vergebungsarbeit konkret und detailliert auch durchgemacht, dass man die selbst anwenden kann. Auch wie ich dann mit verletzten Gefühlen, mit den Emotionen umgehen. Aber alles fließt jetzt hinein dann in das große letzte Thema. Dass ich den Schmerz auch so anschaue, nicht als was Endgültiges, sondern mit dieser Hoffnung. Ja, ich glaube, dass Gott größer ist als all diese satanischen Erfindungen, sage ich mal. Unser Gott ist größer und deshalb halte ich Ausschau nach Schätzen. Und das wäre bereits ein Punkt oder der letzte große Punkt von einer ganzheitlich-biblischen Verletzung und Vergebungsarbeit. Die Schätze entdecken, die jetzt hinter dem Schmerz sind.
Da möchte ich gleich gerne noch mal intensiv zu sprechen kommen drauf. Vielleicht nur noch ein Punkt, weil das mit der Vergebung, glaube ich, so wichtig ist und auch ein so wichtiges Thema im christlichen Bereich ist und oft damit das Falsche verbunden wird. Sie haben ja gesagt, wenn man vergibt, ohne wirklich innerlich in einer inneren Arbeit den Schmerz angenommen zu haben, dass man dann wie ein Heftpflaster auf eine eiternde Wunde klebt. Wir neigen als Christen vielleicht manchmal dazu, uns zu schnell sagen zu lassen, du musst doch vergeben, sonst bist du kein wirklicher Christ. Man hat dann ein schlechtes Gewissen, wenn man nicht wirklich vergeben hat. Wie kann da vielleicht nochmal kurz von Ihnen da eine gesunde, auch seelisch gesunde Vergebung aussehen?
Ja, da haben Sie völlig recht. Also in unsere Seminare kommen ja von allen Konfessionen Christen, also nicht nur aus der katholischen Kirche, auch evangelische und freikirchliche Christen, die haben wirklich alle ein Problem, dass sie oftmals gelehrt wurden, bei Verletzungen sofort Vergebung. Nun sagt uns aber die Heilige Schrift, vergebet einander in Epheser 4,32, gleich wie Gott uns in Christus vergeben hat. Also wir sollen wirklich Gott selbst als Vorbild für echte Vergebung anschauen. Und da sehen wir ganz klar, Gott nimmt zuerst den Schmerz der Sünde selbst wahr. Also er geht nicht einfach darüber hinweg. Du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden, schreibt Jesaja 43, Vers 24. Und so sagt Jesus selbst auch in Matthäus 5, selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Also ich muss erst biblisch trauern, um biblischen Trost zu erfahren. Es gehört zuerst Verletzungsarbeit nach einem biblischen Kontext. Und das schafft mir die Grundlage dann für biblische Vergebung. Und Vergebung heißt ja, ist eine Willensentscheidung, ich verzichte auf Rache, Genugtuung und Vergeltung. Es ist eine unverdiente Vergebung, die ich jetzt lerne auszusprechen auf dem Boden, dass ich den Schmerz schon in die Wunde Jesu gelegt habe. Sonst ist das eine Verbiegung von mir selbst, eine Vergewaltigung der eigenen Gefühle und der eigenen Seele.
Das ist nicht das Gleiche wie Versöhnung.
Nein, zur Versöhnung gehören zwei. Vergeben kann ich immer. Und Versöhnung, das hängt ja vom anderen ab. Es gibt ja Leute, die wollen sich gar nicht versöhnen lassen. Und schauen Sie, da ist auch wieder dieses Beispiel, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Vergebung hat Jesus schon vor 2000 Jahren allen Menschen angeboten, ja, durch sein vollkommenes Opfer auf Golgatha. Also Vergebung von ihm her gesehen ist da, ist angeboten. Ob es zu Versöhnung kommt, das hängt von der Reaktion des anderen ab. Und deshalb müssen wir das sauber auseinanderhalten, denn wenn ich meine, Versöhnung sei immer das Ziel, dann bin ich ja abhängig vom anderen. Und was, wenn der nicht will? Vergeben kann ich trotzdem und werden da selbst frei und unabhängig und souverän in meinem Innern. Mhm. Und deshalb schreibt der heilige Apostel Paulus auch, passt auf, dass keine bittere Wurzel wächst im Herzen, die blockiert euch. Aber schreibt nicht, versöhnt euch mit allen, sondern trachtet danach. Aber vergeben, damit keine bittere Wurzel wächst, das kann ich immer. Ob jemand seine Untat, die er an mir begangen hat, einsieht oder nicht, ist davon unabhängig. Und deshalb bin ich auch frei, unabhängig und souverän, diesen Weg gehen zu können. Und Versöhnung, da gehören zwei dazu, das ist was anderes. Ja.
Das heißt aber auch, dass man nicht so zu einem Menschen wird, der grenzenlos ist, sondern jemanden, der auch durchaus weiß, die eigenen Grenzen auch eben zu schützen weiß.
Das gehört sehr zu diesem Thema dann der Vergebung, nämlich gesunde Grenzen setzen. Da haben wir auch viele biblische Beispiele, die das bestätigen. Ich soll ja selbst keine sündhaften Wege eines anderen zu unterstützen. Und wenn jemand sündhaft an mir handelt, dann soll ich das ja auch nicht unterstützen, indem ich das einfach toleriere. Und da habe ich auch wiederum Verantwortung für mein eigenes Leben, für meine eigene Seele, indem ich eben Grenzen setze. Wobei das auch ein ganz, ganz großes Thema ist, nur ein anderes Thema ist der.
Herr Nitsche, jetzt haben Sie, das klingt ja im Moment, ich glaube, wenn jemand wirklich in tiefem Schmerz ist, fast ein wenig provokativ, dass darin ein Schmerz stecken soll, aber dennoch ist das Ihre Erfahrung. Das haben auch Menschen, die tiefe Schmerzen durchgemacht haben, auch selbst erfahren.
Mhm. Genau. Also zu unserem eigentlichen Thema. Klar, wer dem Schmerz immer aus dem Weg geht, der kann keine Schätze dahinter entdecken. Und deshalb ist es mal ein innerlicher Entschluss. Und ich möchte drei Aspekte da mal beleuchten. Mal was Existenzielles. Traub sagt, die Lüge mit ihren Tricks wird durch Schmerz immer wieder erschüttert. Das ist auch so eine Aussage vom gläubig gewordenen Oxford-Professor C.S. Lewis. Der sagt, so benutzt Gott Schmerz auch dazu, zu verhindern, dass wir dauerhaften Lebensillusionen erliegen, dass die Unwahrhaftigkeit mit all ihrem Verlangen nach nichtigen Götzen als Lebensbasis unserer Seele wird. Also Schmerz kann mal eine Erschütterung sein. Ich denke da gerade an Hermann Hesse. Der hat in einem Stück geschrieben, die Hand eines mächtigen Unsichtbaren legt sich auf mein Herz, drückt es nieder und füllt es mit so viel Scham und Schmerz, dass ich zitterte und unterlag. Ich wusste, dass Gott jetzt mit mir ein Wort reden wollte. Also das ist schon mal ein Schatz zu sehen, halt, da wird Schmerz benutzt, um mich zu erschüttern, damit ich nicht auf einer falschen Lebensbasis mein Leben aufbaue. Aber das war ja zu wenig, ja? Sondern die Frucht von Schmerz. Und die zwei nächsten Punkte. Beim einen möchte ich vor allen Dingen mal an Hiob erinnern. Denn wenn wir Schmerz und Leid sagen, dann assoziieren wir doch sicher auch mit Hiobs Botschaften. Und dieser Mann in der Bibel ist ja das Paradebeispiel für einen Mann, der viel Schmerz erlitten hat. Nun reicht uns ja nicht die Zeit, dieses Buch genauer anzuschauen. Ich möchte nur zur eigentlichen Botschaft kommen, dieses ganzen Buches, nachdem Hiob so viel erlitten hat. Seine Freunde eigentlich versagt haben, weil sie mehr die mesopotamische Sichtweise der Fruchtbarkeitsgötter rübergebracht haben. Hiob, mit dir muss was nicht stimmen, du musst Sünde in deinem Leben haben, sonst ging es dir besser. Das ist nicht eben eine biblische Botschaft, sondern die der mesopotamischen Fruchtbarkeitsgöttin, die heute auch noch viele Christen vertreten. Aber hier in diesem Buch kommt vor allen Dingen eine Botschaft zustande. Hiob, der ja ein gottesfürchtiger Mann war, der schreibt beispielsweise in Kapitel 38, dass Gott mit ihm redet. Und Gott fragt, wer hat im Regenstrom sein Bett gegraben, damit es regne auf unbewohntes Land, auf Wüste, wo kein Mensch ist. Und jetzt müssen wir uns nur vorstellen, da wird Hiob mit einer Tatsache konfrontiert, dass Gott solchen Überfluss hat. Wasser war damals ein so kostbares Gut, dass es schon ein Frevel war, auch nur einen Tropfen zu vergeuden. Und jetzt zeigt Gott dem Hiob, wie verschwenderisch er ist. Er lässt regnen auf unbewohntes Land, wo kein Mensch wohnt. Und diese Botschaft geht weiter. Er erwähnt Tiere, die nur geschaffen sind zur Freude, die an sich gar keinen Nutzen haben. Da wird zum Beispiel die Streusin erwähnt. In Hiob 39. Es macht ihr keinen Kummer, wenn sie sich umsonst abgemüht hat, denn Gott hat ihr die Weisheit versagt und ihr keinen Verstand ausgeteilt. Zur Zeit, dass ihre Flügel in die Höhe schlägt, verlacht sie Ross und Reiter. Also das sagt Gott zu Hiob, schau dir mal eine Streusin an. Entschuldigung, wenn ich mich so ausdrücke, aber die ist so blöd, die vergisst sogar, dass sie Eier abgelegt hat. Aber wenn sie rennt und ihre Flügel in die Höhe schlägt, das ist einfache Freude und es geht weiter mit Nilpferd und so weiter und so fort. Mhm. Die Botschaft des Hiob heißt einfach, Gott hat dich, Hiob, nicht in erster Linie dafür geschaffen, dass du ihm dienst, sondern dass er sich an dir erfreut. Und diese Freude hängt nicht von deiner Leistung ab. Wenn man das erkennt in seinem Christenleben, ist das ein Schatz.
Das ist eine echte Befreiung von den Vorstellungen, dass man Gott nur erfreut in dem, was man tut.
Ja, dass die Zuneigung Gottes von meiner Leistung abhängt. Mhm. Ja, das ist doch in jedem von uns drinnen. Und jetzt kommt nach dem Schmerz, wenn ich dieses Ganzsein immer mehr erlebe. Und dann kommt immer mehr diese Botschaft Gottes rüber, hey, du bist angenommen, du bist geliebt, ich habe Wohlgefallen an dir, unabhängig von deiner Leistung.
Und auch unabhängig von dem herum, was um dich herum passiert. Ich denke mal, in dem Buch Hiob steckt noch viel drin. Ja, und wir werden klar. Da gleich noch weiterschauen. Wir haben allerdings inzwischen einige Hörerinnen in der Leitung, Herr Nitsche. Das ist zunächst mal Frau Schmidt aus Gottheimer Tal. Genau. Grüß Sie.
Ja.
Grüß Sie, Frau Schmidt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe eine Frage an Sie. Also ich bin verheiratet, habe ein Kind und dann ich bin tiefer in meine Seele verletzt.
Ja.
Das ist so, also ich wohne in meinem Haus mit ein paar Familien, halt meine Schwager. Also das Problem ist, für 2 Jahre her, der hat mich geschlagen. Ne? Hm. Und mein Mann hat es mitgekriegt, war ein Stress. Hm. Und der hat mir meine Seele verletzt. Mhm. Aber ich fand das nicht in Ordnung, wenn ich denke, ich komme aus Ausland, aus Südamerika. Ne?
Ja.
Und denke ich habe gedacht, ich werde diskriminieren. Aber das kann nicht so weitergehen. Und dann habe ich halt ihm verzeihen, ne? Durch mein Glauben. Und meine Frage ist, mein Mann, ich liebe ihn sehr. Und wir haben gemeinsam ein Kind, 9 Jahre. Und dann, er versucht weiter mich verlassen.
Ja, also das sollen Sie wirklich mal ganzheitliche Seelsorge in Anspruch nehmen. Denn wenn dieses Verhalten, das ist ja nicht Liebe und Ihr Mann möchte ja lieben, also ist es kein wahres Bedürfnis von ihm, dass er sie weiter verletzt. Da wird auch Ihre Beziehung mit der Zeit kaputt gehen. Und da gehört dazu, also nicht nur verzeihen, sondern diese Verletzung verarbeiten und dann auch liebevoll Grenzen setzen.
Frau Schmidt, ich denke, da ist es wichtig, dass Sie vielleicht auch zusammen da sich noch Hilfe holen. Das ist sehr schwer in einer Radiosendung, da vor allem, weil Sie ja diejenige sind, die im Endeffekt das Problem auch sieht und das nicht alleine lösen können. Vielleicht können Sie sich da tatsächlich irgendwo Hilfe holen. Ich werde am Ende der Sendung auch sagen, wo man die Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater noch finden kann. Und dann wünschen wir Ihnen Gottes Segen und auch viel Kraft dabei, diese Schwierigkeiten, die Sie im Haus haben, anzugehen.
Ja.
Ja?
Okay. Gut.
Ja, genau.
Danke, Frau Schmidt, ja.
Alles Gute Ihnen, Frau Schmidt. Und dann kommen wir jetzt nach Augsburg zu Frau Theisinger. Grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Lieber Walter, hier ist der Peter und die Monika aus Augsburg von dem Seminar am Wochenende Christen im Beruf. Liebe Grüße.
Danke.
Und dann möchte ich mich nochmal bedanken, was sich an dem Wochenende in dem Seminar ereignet hat in meiner Ehe.
Aha.
Und ich kann wirklich bloß sagen, die Leute sollen solche Seminare annehmen. Und ich danke für dein Leben und Gottes Segen. Das wollte ich bloß sagen.
Ja, vielen Dank. Schön, dass es dir geholfen hat. Ja,
ja, danke schön. Wiederhören.
Gut, danke schön, Frau Theisinger. Und Frau Engelhardt aus Bayern ist die Nächste.
Jesus, der Auferstandene, der ist der Maria von Magdala begegnet, als Auferstandener. Und da lesen wir ja in der Bibel, die Maria von Magdala begegnete Jesus. Und da wollte ich nur sagen, das war diejenige, aus der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hat. Und da habe ich darüber nachgedacht, so gibt es, waren denn so viele Dämonen in ihr, denn also wie Gott die Welt geschaffen hat, und da war das ja eigentlich gut. Und da gab es doch noch nicht so viele Dämonen. Wieso haben sich die so vermehrt?
Tatsache ist ja, Dämonen sind ja gefallene Engel, sagt die Heilige Schrift. Ja?
Ja.
Und natürlich, im paradiesischen Zustand waren die Engel, im eigentlichen himmlischen Zustand waren die Engel ja noch nicht gefallen, sondern sie sind erst gefallen, und daraus entstand ja auch der Versucher im Paradies. Und als sich der Mensch dann für die Lüge Satans entschieden hat, da fiel auch einmal die ganze Erde, ja, oder die ganze Menschheit unter das. Und jetzt, manche meinen ja, manche Theologen, es dürfte ein Drittel, nach so einem Wort im Alten Testament, ein Drittel der Engel sei mitgefallen, also Drittel seien deshalb Dämonen. Und die waren und sind schon da, und die haben sich in dem Sinn nicht vermehrt, sondern jetzt in der gefallenen Welt konnten sie ihre Wirksamkeit einfach mehr offenbaren. Ja, also sie waren schon da, aber jetzt, nachdem der Mensch sich von Gott abgekehrt hat, jetzt konnten die quasi wirken. Und das zeigte Jesus auf. Schau, so viele Dämonen. Er hat ja auch mal gefragt, als er vor einer Dämonenaustreibung gefragt hat, wie heißt ihr? Er hat ja nicht gefragt, weil er es nicht wusste, sondern damit wir was lernen.
Ja.
Und da haben die geantwortet, Legion. Also Legion, ganz viele. Ja,
ja,
sind einfach da.
Frau Engelhardt?
Also weil die ihren freien Willen hatten.
Ja, genau.
Aber
genau,
hatte Gott das nicht verhindern können. Er hätte das vielleicht schon. Ja.
Ach, dass der Mensch nicht gefallen ist, meinen Sie?
Ja.
Ja, wissen Sie, da reden Sie natürlich, Sie machen sich wirklich tiefe Gedanken. Aber da gibt es auch eine einfache Antwort. Gott hat das nicht verhindern können. Denn hätte er uns so geschaffen, dass der Mensch nicht Nein sagen konnte, da wären wir ja nur Marionetten. Und Liebe beinhaltet immer Freiheit. Also hat Gott dieses Risiko quasi eingehen müssen, dass der Mensch auch Nein sagt. Sonst gäbe es nie Liebesbeziehung zu Gott. Sonst wären wir nur wirkliche Marionetten, ja, ohne freien Willen. Aber jetzt gibt es Liebesbeziehung. Und er wusste zwar, ja, er ist allwissend, dass der Mensch fallen wird, aber er wusste auch bereits um eine Lösung. Gott selbst wird Mensch werden in Jesus Christus und wird für alles gefallen sein, wird er bezahlen, wird ein vollkommenes Opfer auf Golgatha vollbringen. Und durch die Auferstehung hat der Vater das ja auch bestätigt. Und so dürfen wir, die wir uns Jesus Christus anvertrauen, letztlich wieder von der Macht des Bösen befreit werden. Mit dem Preis natürlich, dass wir auch inbegriffen werden mit Schmerz und Leid und Träne und Versagen. Aber für Gott letztlich kein Problem. Nur einfach näher an sein Herz. Und dadurch ist es der Glaube, unser Vertrauen auf ihn, der diese Welt überwindet.
Ja, dann danke ich Frau Engelhardt auch für Ihre Frage. Und kommen wir vielleicht auch zu dem Thema zurück. Ich bitte auch unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht wirklich zum Thema auch zur Frage Schätze hinter seelischem Schmerz entdecken. Das ist das Thema in dieser Sendung, damit wir nicht zu sehr abschweifen von von auch dem, was Herr Nitsche uns sagen möchte in dieser Sendung. Sie hatten angefangen, bevor die ersten Hörerinnen sich eingeschaltet haben, mit dem Buch Hiob, Herr Nitsche, und haben da eben gesagt, zunächst einmal die erste Botschaft, die Gott an Hiob hat, ist: Ich brauche nicht deine Leistung, um dich zu lieben, um dich ganz anzunehmen, sondern ich erfreue mich einfach an dir, an meiner Schöpfung, ganz ohne irgendwelche Leistung. Und was sind dann noch weitere Botschaften, die das Buch Hiob für uns hat?
Also da könnte man allein der Sendung natürlich gestalten. Tatsache ist, dass die Frage nach dem Warum von Hiobs Leid für Hiob selbst nicht beantwortet wird. Aber sie kommt angesichts der Größe und Schönheit Gottes zur Ruhe. Und da hat Hiob Gott ganz anders kennengelernt. Er sagt, ja, ich habe dich vom Hören sagen, aber wie jetzt haben mein Auge dich gesehen, jetzt weiß ich, wie der wahre Gott ist. Und deshalb nennt er auch seine drei Töchter, er hat ja wieder Söhne und Töchter bekommen, die ja vorher alle umgekommen sind. Er nennt die Töchter mit Namen. Und die Söhne werden nicht mal erwähnt, und das ist völlig untypisch für diese Zeit. Und die Namen sind ja auch interessant, weil im Hebräischen hat jeder Name auch eine Bedeutung. Die erste Tochter nennt er Jemima, das heißt Täubchen, also ein Vögelchen, Inbegriff von Schönheit. Die zweite Tochter Kezia, Zimtblüte, eine wundervolle Blüte. Und die dritte Tochter nennt er Keren Happuch, das heißt eigentlich ein Hauch von Lidschatten, also an sich ein Kosmetikartikel, ja? Wie kann der Hiob so ungeistliche Namen jetzt verteilen? Er hat nur eines begriffen: Unser Gott ist voller Schönheit, verschwenderisch von Schönheit und Überfluss. John Eldridge schreibt in einem seiner Bücher: Wir dürfen in einer gefallenen Welt immer noch die Fußabdrücke eines herrlichen Gottes erkennen. Zum Beispiel, wenn wir in die Schöpfung schauen, wenn wir liebevolle Menschen, eine Beziehung haben. Das sind Fußabdrücke unseres herrlichen Schöpfers. Oder auch in die Tierwelt, ja, kriegt man manchmal mit, wie herrlich, wie genial unser Schöpfer ist. Und das ist die eine Botschaft, Hiob. Aber ich möchte vor allen Dingen noch den dritten Punkt bei den Schätzen erwähnen, über das Buch Hiob hinaus, nämlich das bereits erwähnte Ganzsein. Indem ich jetzt durch Schmerz hindurchgehe, erstens mal verliere ich auch die große Angst vor jeglichem Schmerz. Ich weiß, es geht, ich kann hindurchgehen, das kann man sogar üben. Das ist ein wunderbarer Schatz. Ich verliere die Angst vor Schmerz. Und es führt mich, und ich nehme jetzt den biblischen Begriff, also den griechischen Begriff, der in der Bibel steht, für dieses Ganzsein, das heißt Holoklerus, also Holos, das ganze Klerus, den Teil. Also wie so ein Puzzlespiel, wo alle Teile, wo alle Stücke zusammengesetzt sind. Und dieses Ganzsein, habe ich schon versucht kurz zu erklären, heißt, ich bin dann ganz, wenn ich eine liebevolle Beziehung zu Jesus bekomme, eine intime, vertrauensvolle Beziehung zu Jesus Christus, dem Auferstandenen, und meiner eigenen Seele. Und dadurch verlieren sich ja wiederum solche Symptome wie schmerzexistenzielle Einsamkeit. Dieses Vertrauen, dass ich Nahrung von außen bekommen muss. Also, da sind wir jetzt beim sogenannten holoklerischen Vertrauen. Das haben Sie schon erwähnt, Frau Fröhlich, dass Sie sagten, dieses Vertrauen, Gott ist es, der meine tiefsten Bedürfnisse stillt. Gott ist es, in dem ich geborgen sein darf. Jesus ist es, der mich versorgt, der mich führt und leitet. Und das macht mich souverän von den Reaktionen von anderen. Das macht mich unabhängig. Und da bleibe ich nicht einfach mehr in diesem Außenvertrauen. Ich meine, wenn die anderen gut mit mir umgehen, Klammer auf, sie tun es nicht, Klammer zu, dann geht's mir besser. Nein, ich darf mit Gott in mir selbst ganz sein. Darf mich freuen, darf das Leben genießen. Das, was Gott schenkt, die Schönheit Gottes genießen. Und das ist einer der größten Schätze überhaupt, dass es mich zu diesem Ganzsein führt, wenn ich durch Schmerz hindurchgehe. Und mein Leben wird dadurch viel mehr souverän, unabhängig von der Reaktion von anderen. Und das, ja, wird sich doch jeder wünschen, dass er mal unabhängig wird von all den Unbillen und auch den schrecklichen Dingen, die Menschen sich da antun.
Heißt das auch, dass wir wachsamer werden gegenüber dem, wo wir uns haben verletzen lassen?
Wachsamer, aufmerksamer, empfindsamer, nicht empfindlich, sondern empfindsamer. Das heißt, ich lerne dadurch auch, mit der eigenen Seele liebevoller umzugehen. Dann schauen Sie, das ist auch so eine Folge von Verletzungen. So wie man mit mir als Kind umgegangen ist, so gehe ich jetzt mit mir selbst um. Und ich höre manchmal bei den Seelsorgekursen, wenn sich die Leute öffnen, dass sie zugeben, ja, sie beschimpfen sich manchmal selbst, sie sind ärgerlich auf sich selbst und sie gehen so lieblos mit sich selbst um. Ah ja, klar, so haben sie es erlebt. Und viele Leute sind dann auch der Meinung, okay, wenn Menschen so mit mir umgehen, wenn andere mit mir so umgehen, wenn Eltern so mit mir umgehen, da geht es nicht nur um eine Schuldfrage, nur um eine Bestandaufnahme, dann muss ich ja schlecht sein. Dann bin ich ja nicht liebenswert. Und das ist so eine Lebenslüge, die natürlich ein ganzes Leben blockieren kann. Und all das wird, wenn ich durch Schmerz hindurchgehe, offenbar. Ich kann da umdenken, ich kann ein neues Lebensklima schaffen. Und das sind wundervolle, wertvolle Schätze, die ich nie erlebt hätte ohne den Schmerz. Den Schmerz wird man nie sich zurücksehnen. Aber die Schätze möchte man auch nicht missen.
Jetzt dieses nicht wirklich gereifte Kindische, das hat dann die Möglichkeit nachzureifen und in einer gesunden Weise zum biblischen Erwachsensein wiederzufinden.
Genau, wir verkünden in Seminaren immer, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Weil man kann Verletzungsarbeit machen und das, was so schädigend war, was so negativ war, was wirklich eine satanische Erfindung ist, indem wir, ich sage mal jetzt, biblisch durch Schmerz hindurchgehen, verwandelt das sich in Kostbarkeiten und Edelsteine und wird mir sogar zum Besten dienen. Und diese Verheißung schreibt der heilige Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Mhm. Dass denen dann, die Gott lieben, alles, aber auch alles zum Besten dienen muss.
Ja, wir kommen vielleicht ganz zum Schluss gleich nochmal dazu, was es für praktische Übungen geben kann, um so einen Abnabelungsprozess, einen inneren Abnabelungsprozess zu unterstützen. Aber wir haben zunächst noch eine Hörerin in der Sendung, die selbst nicht mit Namen genannt werden möchte. Hallo.
Ja, hallo. Ich habe gerade, als Sie die Bibelstelle aus Römer 8, 28 genannt haben, auch daran gedacht, dass ich also Ihnen das weitergeben wollte. Denn die Bibelstelle lag mir die ganze Zeit, während ich die Sendung höre, auf dem Herzen. Ja. Und auch aus dem Thessalonicher Brief, dankt Gott für alles. Also wenn in der Heiligen Schrift es drinsteht, muss es einen Grund haben. Und vielen Dank, dass Sie dieses Thema jetzt aufgegriffen haben. Und zum Schluss darf ich vielleicht noch von Blaise Pascal den Gedanken weitergeben. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen.
Wunderbare Aussage, ja, von Blaise Pascal, genau. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, dass es Sie gibt, dass Sie uns die Augen öffnen. Ja, und auch natürlich dem Sender Radio Horeb. Auf Wiederhören.
Für diese Danke. Ermutigung auch, ja. Ja, ein schöner Satz von Blaise Pascal, den unsere Hörerin genannt hat. Aber jetzt können wir vielleicht zum Abschluss der Sendung nochmal, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, dazu kommen. Was können wir tun, um innerlich wirklich frei zu werden, auch von diesen ungesunden Abhängigkeiten, die diese Schmerzen in uns hervorgerufen haben?
Ich glaube, es gibt keinen Abkürzungsweg, keine Abkürzung, als wirklich durch diese Stufe biblischer Verletzung und Vergebungsarbeit zu gehen. Also wir können keine Schätze entdecken, bevor wir uns nicht um diese Stufen gekümmert haben, die wir schon bewegt haben. Stachel anschauen, Stachel in die Wunde Jesu legen, Lebenslügen entlarven und dann erst zur Vergebung schreiten, dann lernen. Also es gehört auch dazu, lernen, sich selbst zu lieben. Da erschrecken vielleicht manche, führt das nicht zum Egoismus. Nein, denn lieben heißt ja, die wahren Bedürfnisse einer Persönlichkeit erforschen. Also die wahren Bedürfnisse, die Gott selbst, der Schöpfer, hineingelegt hat. Und dann fühlt sich jemand geliebt. Und wenn ich ihm Bedürfnisse stille, die hat er gar nicht, dann fühlt er sich auch nicht geliebt. Und bei uns ist es genauso. Wir müssen die wahren Bedürfnisse erforschen, die, die Gott uns ins Herz gelegt hat. Und wenn ich die erfülle, dann werde ich glücklich, werde ich erfüllt. Und das müssen manche erst lernen, weil durch viele Verletzungen und lieblosen Umgang, den sie erlebt haben, haben sie selbst verlernt, sich selbst zu lieben. Egoismus ist der Versuch, falsche Bedürfnisse oder fehlgeleitete Bedürfnisse oder pervertierte Bedürfnisse zu stillen. Da tun wir uns selbst zwangsbeglücken, ja. Aber echte Selbstliebe heißt das, was Gott uns ins Herz gelegt hat. Wie Psalm 37, Vers 4 auch sagt, habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Also was er da hineingelegt hat. Und das gehört zu diesem Prozess dazu. Und dann werde ich diese einzelnen Schätze wirklich entdecken, dieses Leben im Holoklerus, in diesem Ganzsein, mal erleben, wie es heißt, eine intime, vertrauensvolle Beziehung zu Jesus aufbauen, eine intime, vertrauensvolle Beziehung zu mir selbst, zu meiner inneren Persönlichkeit aufbauen. Immer wieder kann es sein, dass ich dann mit neuen, also dass mir neue Verletzungen und lebensschädigenden Dinge ins Bewusstsein treten. Aber dadurch habe ich auch die Möglichkeit, wiederum dahin durchzugehen, dass es mir zum Besten dient. Und das ist dann so ein ganzheitlicher Reifungsprozess. Und nur so werde ich, schätze ich, in dem Schmerz entdecken können, dass ich mich auf diesen Reifungsprozess einlasse. Also das Ziel ist hier wichtig. Es gibt so einen schönen Spruch, die Seefahrer orientierten sich immer an den Sternen, ohne sich selbst nie zu erreichen. Aber sie fanden dadurch einen richtigen Weg. Und es soll dieses Holoklerus und diese Sterne sein, die wir anvisieren. Und dadurch finden wir den Weg, dadurch reifen wir. Auch das unreife Kindische in uns heißt dann, ich nehme es liebevoll bei der Hand, nicht mürrisch, nicht hasserfüllt oder ablehnend oder verachtend, sondern liebevoll an der Hand und führst zur Reife.
Heißt das nicht auch, dass man dann solche unguten Dynamiken durchbricht, wie dass ein Verletzter wieder den anderen weiter verletzt und so weiter? Dass man sich dafür entscheidet, das durchbrechen zu wollen?
Wie gesagt, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und in dem Augenblick, wo ich aber bei Verletzungen nicht mehr Rache übe, also das nicht weitergebe, sondern erst zum Mittelmacher, zum Nährboden, zur Basis für meinen eigenen Reifungsprozess, dann wird auch Vergebung erst authentisch sein. Das heißt, ich verzichte auf Genugtuung, ich verzichte auf Vergeltung und die Vergebung ist immer unverdient, so wie auch die Vergebung Gottes mir gegenüber unverdient war oder ist. Und diese Vergebung gebe ich dann weiter. Und das schließt eben Grenzen setzen nicht aus, sondern ganz im Gegenteil. Ich setze Grenzen sogar, statt Vorwürfe zu machen. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn wir jemanden Grenzen setzen, hat dies überhaupt nichts mit der betreffenden Person zu tun. Ist es ihr Bier, ist es ihre Sache. Die Person muss sich nicht ändern, muss nicht einsehen. Denn meine Grenzen sind meine Grenzen. Und ich setze sie, weil es für mich richtig ist und ich die Reife habe, diese Grenzen zu setzen, egal was die anderen dazu sagen oder tun mögen. Und deshalb ist Grenzen setzen auch Symptom von Reife, und Vorwürfe machen heißt immer, du musst dich ändern. Ja? Also hänge ich wieder am anderen, bin abhängig vom anderen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Nitschke, sind diese Schätze vor allem der eine Schatz, der man selber ist, den zu finden, nicht, dass der ganz zur Entfaltung, zum Blühen, zum in sich Ruhen kommt und dadurch auch ausstrahlen kann. Denn Gott hat uns ja schon so gut gemacht. Wir müssen es eben nur dahin kommen, so weit auf ihn hin loszulassen, dass er das aus uns herausholen kann.
Und da reden wir vom holoklerischen Vertrauen. Und das gründet auf der tiefen Gewissheit, dass Gott uns trägt und für uns sorgt, liebevoll und leidenschaftlich mit Wohlgefallen an uns. Und deshalb auch, dass alle Erlebnisse, seien sie positive oder negative Art, angenehm oder schmerzhaft, zum Wachstum gehören, zur Reifung. Und das macht mich gelassen. Und der Schatz ist wirklich in dem Fall in uns, er ist nämlich die Ganzheit, dass ich liebevolle Beziehung zum Auferstandenen und zu der eigenen Seele pflege.
Wir können da vielleicht sogar feststellen, dass Menschen, die so einen inneren Reifungsprozess wirklich bewusst durchschritten haben, auch dann wieder Menschen sind, die besonders viel auch weiterzugeben haben.
Ja, genau. Das ist die Lebenserfahrung, die das bestätigt, ja.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Nitsche, für diese Sendung bei Radio Horeb zum Thema Schätze hinter seelischem Schmerz entdecken. Vielleicht sagen Sie noch ganz kurz, Sie haben öfter von diesen Seminaren gesprochen, in denen Sie diese einzelnen Punkte, die wir hier natürlich nur kurz ansprechen konnten, auch einfach vertiefen. Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater findet man im Internet.
Ja, unter www.asb-seelsorge.com. Und da kann man auch die kürzeste Seelsorge Ausbildung machen, aber 80% machen das für sich selbst. Es gibt 7 Basisseminare und einer davon ist dieses Geheimnis wahrer Persönlichkeitsreifung und der ganze Seelsorgekurs, also der Basiskurs für Seelsorge, sind 7 Basisseminare, gibt es ab nächste Woche auch als Fernkurs und das steht dann auch im Internet, ja.
Gut, das kann man dort also finden.
Auf DVDs, ja.
www.asb-seelsorge.com. Wenn Sie diese Sachen nicht mitschreiben konnten oder weitere Adressen brauchen, 08323 9675110 ist der Hörerservice. Da gibt es dann mehr Infos nach dieser Sendung. Sollten Sie diese Sendung an jemanden weitergeben wollen, von dem Sie glauben, dass sie ihm vielleicht helfen könnte, können Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst. 08323 9675110 ist da die Nummer. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Nitsche, und ich denke, vielleicht können wir ganz ans Ende der Sendung ein kurzes Gebet stellen für die Menschen, die im seelischen Schmerz wirklich noch vielleicht drinstecken, die noch diese österliche Auferstehung brauchen können. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen allen. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, auch mit Radio Horeb. Und Herr Nitsche, ich lasse Ihnen noch mal für ein kurzes Gebet das letzte Wort.
Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du genial bist und dass wir durch das Schmerzenstor unserer Einsamkeit wahre Intimität finden können. Und dass durch das Schmerzenstor unserer Angst wir tiefes Vertrauen finden können. Durch das Schmerzenstor unserer Verletzungen Erfüllung und durch das Schmerzenstor unserer Schwäche Gelassenheit. Dass wir durch das Schmerzenstor unseres Versagens Geborgenheit finden können und durch das Schmerzenstor deine Wunden wahre Souveränität. Wir danken dir, Herr. Amen.
Amen.